Es geht heute um das Thema Frucht bringen und es trifft sich so vor Grundlegung der Welt, dass ich am Ende des Monats mit meiner Frau zusammen oben im Norden wieder bin. Ein Grund ist, dass wir Klassentreffen haben von der Grundschule her. Wir treffen uns dort alle 2 Jahre. Es werden immer ein paar weniger. Das ist dann immer traurig, diese Meldungen zu hören. Leute, die fit waren, die Radrennfahrer waren, auch einer in diesem Jahr wurde heimgeholt. Und dann jährt sich zum 35. Mal am Himmelfahrtstag ein Waldgottesdienst, den ich damals in Schwülper installiert habe. Dort oben in Norddeutschland wird das gebührend gefeiert von den Vätern. Die fahren dann mit Pferdewagen durch die Gegend oder gehen zu Fuß oder den Bollerwagen ziehen sie hinter sich her. Da ist Bierfässer oder Bierkisten sind da drin. Und wir haben dort in der Nähe von Schwülper den sogenannten Baronsbusch. Das ist ein Wald. Da sind die immer durchgelaufen. Und ich habe dann der Gemeindeleitung gesagt, können wir da nicht mal am Himmelfahrtstag einen Gottesdienst veranstalten? Sie waren damit einverstanden. Und das war auch gut besucht, Menschen, die vorbeizogen, die Väter oder auch keine Väter, für solche, die sich so gehalten haben, kamen dann auch und blieben auch stehen für eine Weile. Und dann wurde das auch durch den Posaunenchor, den ich auch damals gegründet habe, begleitet. Und ich habe dann in diesem Jahr angerufen, also das andere Jahr, 85, habe ich dann gesagt, können wir nicht die lutherische Kirche mit hineinnehmen in diese Veranstaltung. Ja, die haben dann auch mitgemacht und dann wurde das ein bisschen lutherisch. Da wurde ein Tisch hingestellt mit Kerzen und Kreuz drauf. Das war nicht so wie bei uns das erste Mal. Das war mehr so Freiversammlungsstil. Und ich habe dann angerufen dort oben in Schwülper. Ich sage, ist immer noch der Gottesdienst im Baronsbusch? Ja. Und das hat sich so ausgeweitet, dass jetzt mehrere Kirchen die Verantwortung tragen. Einmal die Baptisten von Schwülper, dann die Baptisten von Hillersee, dann die lutherische Kirche und so weiter und so weiter. Also es hat eine rote Linie gegeben und es hat sich ausgeweitet. Frucht bringen. Schön, dass es so etwas gibt. Und betet auch, dass wir heil hinkommen und dass wir dort eine gute Zeit miteinander verleben. Hat jemand Hühner nach dem Eierlegen beobachtet? Wisst ihr, was Hühner sind? Ja, muss man heute ja fragen. Ich meine, manchmal wird ja auch die Frau Huhn genannt oder so. Mit lautem Spektakel vermeldet dann das Huhn, ich habe ein Ei gelegt. Es gab ja damals so in den 50er Jahren auch noch den Schlager, jeden Tag legt das Huhn ein Ei und am Sonntag 2. Das Huhn sagt, ich habe Frucht hervorgebracht. Und mein Neffe, der hat uns sehr oft besucht. Ich bin immer mit Hühnern, Schweinen und Rindern groß geworden und er kam dann auch dazu. Und der, wenn er das hörte, sagt er, Oma, das Eiertelefon klingelt. So hat er das benutzt. Ach, dankbar bin ich, dass Jesus zum Thema Frucht ein Beispiel aus der stillen Natur genommen hat. Einen Weinstock und eine Rebe. Doch manchmal scheint es mir, dass wir Christen mehr einem Hühnerhof gleichen als jetzt einem Weinberg. Letzte Woche kam die Edia, am Mittwoch kommt sie immer und da habe ich mal etwas mitgebracht. Das Titelbild der Edia war Evangelikale, wohin? Also das sind so die Sorte Mäuse im Reiche Gottes wie wir, die Freikirchen. Zu den Richtungskämpfen in der frommen Bewegung. Boah. Und dann hat der Jörg Breitschwert, der am Bengelhaus in Tübingen zuständig ist als Studienleiter, der hat darüber seine Doktorarbeit auch geschrieben und dann ein Interview abgefasst, oder er wurde interviewt für die Idea, und da sagt er, dem Theologen zufolge sollten die Evangelikalen darauf achten, dass nicht gesellschaftliche oder politische Fragen, wie zum Beispiel nach Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, die theologischen in den Hintergrund drängen. Zu den Stärken der theologisch-konservativen zählt er das Festhalten an traditionellen Werten und Vorstellungen mit den Mitteln der Moderne. So kämen aus ihrer Mitte eine Vielfalt an frischen und neuen Ideen, wie die Kirche im 21. Jahrhundert gestaltet werden könne, ohne ihren inhaltlichen Kern zu verändern. Tolle Aufgabe haben wir. Als ich in einer Gemeinde installiert wurde, so sagt man das ja hier in Bayern, da kam der Sektenbeauftragte des Bischofs zu mir, nachdem der Gottesdienst zu Ende war, und hat gesagt: Herr Albild, ich begrüße Sie auch ganz herzlich und ich hoffe, dass Ihre Gemeinde Impulse in unsere Kirche hineinbringt. Der Sektenbeauftragte des Bischofs. Das war eine Herausforderung. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Menschen achten auf uns und sie erwarten auch etwas von uns. Sie beschäftigen sich mit uns, sie wissen, wie wir glauben, wer wir sind und denken, da können wir ja etwas übernehmen von dem Schatz der Baptisten auch hier in Puchheim. Und ich freue mich immer, wenn ich das höre, dass ihr in der Ökumene hier mitarbeitet, gemeinsam Gottesdienst auch feiert. Wer in Jesus bleibt, trägt viel Frucht. So ist es auch auf dem Sonntagsbrief überschrieben, über den Text, um den es heute geht. Und ich lese noch einmal Lukas 15, 1-8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich denke, die Symbolik in dem, was Jesus hier seinen Jüngern damals sagte, ist deutlich und klar. Der Weingärtner ist der Vater im Himmel, sein Vater im Himmel. Der Weinstock ist Jesus und die Reben sind die Jünger Jesu. Nach Frucht, fragt Jesus. Und er nennt vier Gruppen in diesem Text. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Keine Frucht, dann einfach nur Frucht, dann mehr Frucht. Und dann viel Frucht. Keine Frucht. Jünger Jesu kennen in der Regel zwei Lebensbereiche. Im Hauskreis habt ihr euch darüber unterhalten, wie war das damals, als ich das erste Mal etwas von Jesus gehört habe. Es ist immer wieder gut, den Rückspiegel zu benutzen. Nicht nur beim Autofahren, sondern auch im Leben. Einmal hineinschauen, wie war das? Und die beiden Lebensbereiche, in denen wir leben oder mit denen wir leben, ist einst und jetzt. Einst und jetzt. Unser Leben ohne Jesus trug für das Reich Gottes keine Frucht. Keine Frucht. Das ist das Leben ohne Jesu. Keine Frucht. Matthäus 15, Vers 13. Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerottet. Puh. Das steht in den Evangelien, in der frohen Botschaft, nicht? Matthäus 15, Vers 13. Gamaliel, auch so ein kluger Kopf, ein Lehrer des Apostels Paulus bringt es auf den Punkt in Apostelgeschichte 5, Vers 38. Wenn es ihre, also den Christen, die sich damals versammelt haben, wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sich Menschen einsetzen, werden sie scheitern. Das ist ein Satz, der hat heute auch noch Gültigkeit. Wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sich Menschen einsetzen, werden sie scheitern. Auch Kirchen und Kirchengemeinden sind da betroffen. Keine Frucht setzt der Apostel Paulus gleich mit Werke des Fleisches, wie er es aufgeschrieben hat im Galater Kapitel 5, 19 und folgende. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Steht auch im Neuen Testament. Und dazu, zu diesem Lasterkatalog, den der Apostel Paulus dort aufgeschrieben hat, dazu gehört auch das, was den selbstsüchtigen Wünschen entspringt. Vor Gott sind solche Wünsche wertlos. Und zu diesen Menschen gehörten wir, bevor Jesus in unser Leben trat. Das war das einst. Damals waren wir von Gott getrennt, ausgestoßen aus den himmlischen Örtern. Wir waren auf der Flucht. Wir sind ja Nachkommen Kains, nicht? Unstet und flüchtig. Ich bezeichne mich immer so, wenn einer fragt, wo kommst du her? Wo bist du groß geworden? Ich sage, bin auf der Flucht und seitdem unstet und flüchtig. Ostwestfalen ist eine Wahlheimat. Aber dann griff Gott ein. Gott hat uns eingeholt und stellte das Zeichen der neuen Gemeinschaft vor unsere Augen. Gott durchkreuzte unser altes Leben. Er hat es nicht nur durchgestrichen, sondern er hat es durchgekreuzt. Die Frucht des Fleisches hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Das alte Leben hat er mit ans Kreuz genommen. Ist Jesus dein Heiland, dein Fürsprecher vor Gott, dann stehst du vor deinem Schöpfer als ein versöhnter Mensch. Als ein versöhnter Mensch. Und das sollten wir nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Letzten Sonntag habe ich eine Predigt gehört. Da hat der Prediger dann gesagt, dass das die Hauptaufgabe Jesu gewesen ist. Nicht die Liebe zu schenken. Da ruhen wir uns ja immer drauf aus. Nein, die Hauptaufgabe Jesu war, die Menschheit mit Gott wieder zu versöhnen. Versöhnung war sein großes Wort. Versöhnung war seine große Aufgabe. Und die ist wichtig. Und wenn Jesus dein altes Leben mit ans Kreuz genommen hat, wenn er es durchkreuzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, stehst du jetzt als versöhnter Mensch vor Gott und du bist voll fähig, Frucht zu tragen. Da gibt es keine Ausrede. Da kannst du dich nicht wegschleichen. Frucht. Zuerst spricht Jesus von keine Frucht und dann wird einfach nur Frucht erwähnt. Ohne Artikel, ohne Zusatz. Und ich fragte, was meint die Bibel mit Frucht? Was meint Jesus mit Frucht? Und ich musste tatsächlich auf dem ersten Kapitel der Heiligen Schrift anfangen. 1. Mose 1, Vers 11 gab mir die Antwort. Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, dass ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Frucht entspricht ihrer Art. Am Kirschbaum, wenn er nicht manipuliert ist, hängen keine Äpfel. Ein Birnbaum trägt keine Feigen. Aus Tulpenzwiebeln sprießen keine Rosensträucher. Wir sind berufen und von Gott aus bestimmt, Frucht hervorzubringen, die unserer Art entspricht. Die kleinste Frucht, die ein Jünger Jesu bringen kann, ist ebenfalls ein Jünger. Das ist die kleinste Frucht. Kommt jemand zum Glauben an Jesus, so kann er einem anderen sofort den Weg zu Jesus zeigen. Was habt ihr herausgefunden im Hauskreis? Da brannte doch unser Herz, wie damals bei den Emmaus-Jüngern. Ich habe das hier schon mal erzählt. Ich tanzte durch Bünde. Es war schon Nacht, es war keiner auf der Straße. Aber wenn mir einer entgegengekommen wäre, hätte ich ihm mitgeteilt, was gerade passiert ist. Ohne vorher zurechtzulegen, was da geschehen ist. Die kleinste Stufe von Frucht ist also wiederum ein Jünger Jesu. Jetzt mag der eine oder andere zweifeln und entgegenhalten, Lukas 15, 7, Jesus spricht doch von Freude im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Die Engel klatschen Beifall und staunen über das, was dort unten geschieht, durch Gott, durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus. Freude im Himmel, wenn ein Sünder umkehrt. Ist es nicht das größte Wunder, wenn ein Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommt? Sprechen wir mal davon, nicht? Das ist das Größte. Ach du liebe Zeit, haben wir eine Evangelisationsveranstaltung durchgeführt, mehrere hundert D-Mark ausgegeben und einer ist zum Glauben gekommen. Naja, hat die Plackerei sich wenigstens genutzt, wenn einer zum Glauben gekommen ist. Na klar, im Himmel ist Freude, wenn ein Mensch seinen alten Lebensweg verlässt und Jesus nachfolgt. Aber dennoch behaupte ich, ein Jünger oder Jüngerin ist die kleinste Frucht, die ein Christ bringen kann. Es ist so einfach, dass jeder Nachfolger Jesu dazu befähigt ist. Und ich bin froh, dass es so ist. Aus der gleichen Idee noch etwas. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig, Ministerpräsident ist. Sie hat eine Justizministerin. Zu einem Bibelwettbewerb für Schüler in Mecklenburg-Vorpommern hat die Justizministerin des Landes aufgefordert. Die Bibel zeige Wege zu einem guten Leben auf, schrieb die zuständige Ministerin für Justiz und Kirchenangelegenheiten in Mecklenburg-Vorpommern, Kathi Hofmeister, in einem Grußwort. Es ist auffällig, dass die dort ermutigenden Worte in der Heiligen Schrift, steh auf, mehr als 6000 Mal vorkommen, wusste ich auch noch nicht. Steh auf. 6000 Mal. Boah. Ein Lehrer von mir sagte, die Christen müssten einen Stuhl präpariert bekommen haben, der dann an einem bestimmten Punkt, so kurz vorm Ende des Gottesdienstes, von unten eine Nadel hochgeht. Und die dann aufstehen und losmarschieren. Steh auf, mehr als 6000 Mal. Nach dem Aufstehen gehe es weiter, sagt sie. Wer Jesus folgt, geht los und bewegt etwas. Der bewegt etwas. Das sagt eine Ministerin, keine Pfarrerin. Gut, sie ist aktiv in der nordelbischen Kirche, aber sie weiß, wovon sie spricht. Egal, wie dir der Schnabel gewachsen ist, öffne ihn und erzähle, was Jesus in deinem Leben bewirkt hat und immer noch bewirkt. Egal, wie du zum Glauben gekommen bist, erzähl es. Ich habe einen Bekannten, das ist auch schon Jahre her, der war für ein Jahr nach Indien gereist, um eine Bibelschule dort zu besuchen. Und er ging dann am ersten Sonntag, als er dort war, in eine Baxing-Gemeinde. Das ist so wie hier die Brüdergemeinde, riesengroß. Hat den Gottesdienst dort erlebt mit Schuhe ausziehen, was üblich ist in Indien, in einem Gotteshaus. Und als der Gottesdienst dann zu Ende war, haben sie natürlich gemerkt, dass er ein bisschen anders aussieht als wir Inder. Und dann haben sie ihn gleich gefragt. Was haben sie wohl gefragt? Kommst du aus Europa? Kommst du aus Amerika? Dass du weiß bist, sehen wir ja. Wo kommst du her? Das haben die nicht gefragt. Wisst ihr, was sie gefragt haben? Jeder. Und da standen gleich 10, 12 Leute um ihn herum. Wie bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Das war für sie interessant. Das war wichtig. Ob er Europäer ist, ob er Deutscher ist, Franzose, war völlig egal. Wie bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Herrlich, nicht? Wir können noch viel, viel lernen. Sehr viel. Und dann wirst du erleben, wie Frucht entsteht. Das dritte, mehr Frucht. Was ist damit gemeint? Wie geht denn das vor sich? Schauen wir in den Text. Der Weingärtner wird kommen. Mit einem Messer schneidet er trockene Zweige und wilde Triebe ab. Und das Schneidewerkzeug Gottes ist scharf wie ein Skalpell. Und das ist auch gut so. Man merkt den Schnitt nicht. Stell dir mal vor, der Operateur würde so ein stumpfes Messer aus dem Küchenschrank nehmen. Das wäre ja fürchterlich. Und er reinigt ambulant und sehr oft ohne Narkose. Mehr Frucht ist der von Jesus geprägte Charakter. Dein Temperament, das dir mit in die Wiege gelegt wird, kannst du nicht ändern. Aber deinen Charakter kannst du ändern. Die Werke des Fleisches habe ich erwähnt. Galater 5, Vers 19 und folgende. Und mit diesen selbstsüchtigen Wünschen hat jeder so seinen Kampf. Auch dann, wenn er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Mein Lieblingsvers in der Bibel ist 2. Korinther 5, Vers 17. Die alte Luther-Übersetzung, so von 1912. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Perfekt. Bloß dann hat man mal hineingeschaut in den griechischen Text und gemerkt, dass da nicht das Perfektum wiedergegeben wird. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden oder etwas ganz Neues hat begonnen. Noch nicht perfekt, noch nicht fertig. Es hat etwas Neues begonnen. Und das ist doch beruhigend, nicht? Vielleicht leiden viele Christen darunter, dass sie perfekt sein müssen. Und dieses Leid breitet sich auch auf die Umgebung aus. Der Mensch wird neu, wenn Jesus sein Leben bestimmt. Er ist das Neue, nicht ich. Er ist das Neue. Er ist der neue Herr. Und das ist der Name, der über alle Namen steht, wie Paulus im Philipperbrief es sagt. Nicht Jesus. Jeder dritte Bundesligaspieler aus Spanien und Brasilien und so weiter heißt Jesus. Nein, Herr. Kyrios. Das ist der neue Name, in dem das Heil ist. Jetzt sagt man ja auch schon in Deutschland, seinen Sohn Jesus nennen. Standesamt erlaubt das. Überall, wo Jesus deine Lebensbereiche betritt, wird Altes sichtbar. Der neue Mensch wird nicht einfach über den Alten gestülpt. Das wäre furchtbar, wenn das geschehen würde. Denn nach einiger Zeit würde sich der Geruch des alten, faulen Fleisches wieder ausbreiten. Jesus gebraucht das Bild von den getünchten Gräbern, die nach außen hübsch anzusehen, aber innen sind sie voller Unrat. Matthäus 23, 27 und folgende. Ich habe euch letztes Mal ja erzählt von meinen Erlebnissen vom Friedhof in Curitiba. Schön weiß, übertüncht, gut anzusehen und dann den offenen Sarg. Das verfaulte Huhn, die halbgeleerte Sektflasche. Das war da drin. Und Jesus hat das bei den Pharisäern und Schriftgelehrten festgestellt. Und seine Jünger sollen so nicht sein. Er sagt, das, was sie sagen, ist gut. Aber so, wie sie leben, so wie sie handeln, ist nicht gut. Und darum schneidet der Weingärtner die schlechten Eigenschaften ab. Und was alles so abgeschnitten wird, sagen uns diese sogenannten Lasterkataloge, so nennt man das, in der Fachsprache der Theologie. Galater 5 haben wir vorhin schon gehört, Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Ich habe ein Interview da bei Lanz, kennt ihr den auch da, dem ZDF? Da war eine Überlebende vom Holocaust, 91-jährig. Und sie hat von ihrem Leben erzählt, sie hat Anne Frank persönlich kennengelernt, sie hat mit der gespielt da in den Niederlanden. Und dann eine der letzten Fragen war dann: Glauben Sie noch an das Gute im Menschen? Wisst ihr, was sie geantwortet hat? Nein. Nein. Obwohl der Holocaust schon Jahrzehnte hinter ihr liegt. Das, was jetzt noch in der Welt passiert, sie glaubt nicht mehr an das Gute im Menschen. Hilfreich sei der Mensch, nicht? Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Der Mensch ist böse von Jugend auf. Das ist biblische Sprache, ist nicht meine Sprache. Schlechte Eigenschaften hindern uns, mehr Frucht zu bringen. Sie müssen entfernt werden. Gott entfernt sie bei uns nicht, um uns weh zu tun. Er setzt das scharfe Messer an, damit wir viertens viel Frucht bringen. Wir haben die Aufgabe, die Herrlichkeit Gottes zurückzustrahlen. Epheser 1, 11 und 12. Nach seinem Plan und Willen hat Gott uns durch Christus als seine Erben eingesetzt. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gott verherrlichen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Gott verherrlichen in dieser Welt. Habt ihr auch schon mal den Satz gehört von einem Gegenüber, der jetzt nicht so zu unserem Klüngel gehört? Ja, wo ist denn dein Gott? Weiß ich nicht. Ja, schau Jesus an. Ja, wo soll er ihn denn anschauen? Und für mich war hilfreich, diese Begegnung von Petrus und Johannes, in der Apostelgeschichte 3 steht das, denke ich, wo sie zum Tempel gehen und da sitzt ein Lahmer vor der Tempeltür und will etwas haben. Und dann sagt Petrus einen entscheidenden Satz und den sollten wir uns verinnerlichen. Schau mich an oder schau uns an. Wer wagt das heute noch zu sagen? Petrus sagt ihm, schau uns an. Können wir das auch sagen, wenn einer nach Gott, nach Jesus fragt? Schau mich an. Spiegelt sich die Herrlichkeit Gottes wieder? Die vierte Stufe von Frucht ist nicht die Gipfelplattform, auf der wir uns ausruhen. Der Weg geht weiter. Und dabei schauen wir ab und zu nach hinten. Römer 6, 21 bis 22. Welche Frucht hatten wir damals? Einst. Dieser Lebensbereich einst. Welche Frucht hatten wir damals? Bei dem Gedanken daran könnt ihr euch heute nur schämen. Denn ihr hattet nichts anderes als den Tod dafür verdient. Aber jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient Gott als seine Knechte. Daraus ergibt sich, dass ihr tut, was Gott gefällt und er euch das ewige Leben schenkt. Werde, was du bist. Ein Kind Gottes. Neues hat angefangen in deinem Leben. Werde, was du bist. Königskind. Ist ja jetzt wieder einer geboren da in England, nicht? Der muss aber auch erstmal werden, was er ist. Der hat noch keine Ahnung davon. Über manches schäme ich mich, was ich einst dachte und getan habe. Ich bin aber auch beschämt über die Art und Weise, wie Gott mit mir umgegangen ist. Meine Vergangenheit ist durch das Kreuz Jesu ausgelöscht. Doch aus meinem Gedanken ist die Vergangenheit noch nicht gestrichen. Da ist sie immer noch da, kommt immer noch mal wieder hoch. Und es ist gut und wichtig, hin und wieder an das alte Leben zu denken. Der Herrschaftswechsel in meinem Leben wird dadurch viel, viel wertvoller. Keiner von uns ist ein Baron von Münchhausen, der sich selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann. Schafft keiner. Es war der Eingriff einer stärkeren Macht nötig, um dich und mich für Jesus frei zu machen. Und ich bin froh, dass jene Zeit da hinten liegt. Und darum will ich nicht in alte Abhängigkeiten zurück. Ich will bei Jesus bleiben, wie die Rebe am Weinstock. Wir haben es vorhin gelesen, gesungen. Und zwar mit allem, was ich habe und was ich bin. Alle Lebensbereiche will Jesus unter seine Herrschaft haben. Jesus hat uns in eine neue Lebenssituation hineingestellt. Nicht wir haben sie uns angeeignet. Und der zweitschönste Vers in der Bibel, nach 2. Korinther 5, Vers 17, ist hier der Vers 16 in Johannes 15. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das ist unsere Bestimmung. Jesus hat uns erwählt. Er hat uns erwählt. Und als mir das aufgegangen ist, war ich ein anderer Mensch. Nicht ich habe Jesus erwählt. Das wird ja in den Evangelisationen auch immer wieder gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, komm nach vorne. Nicht? Nein, Jesus hat mich erwählt. Boah, das ist etwas ganz anderes. Wir saßen im Hamburg-Horn, damals war das Seminar noch dort oben, Fortbildungskurs 14 Tage, und da waren auch die Professoren von Rüschlikon dort. Und ich saß mit ihnen dort am Tisch, die Professoren und ihre Frauen, und dann kamen wir auf das Thema auch zu sprechen. Leben mit Jesus, wie begann es? Und dann habe ich ihnen das erzählt, dass in allen meinen Tiefen und Höhen, als ich schon Christ war, mich dieses Wort festgehalten hat. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und wisst ihr, was sie denn beide sagten? Die Professoren, geh nach vorne und erzähl es deinen Kollegen. Erzähl es, denn viele leiden noch darunter, dass sie dem nicht entsprechen, was sie eigentlich sein sollten. Sag es ihnen, dass Jesus sie erwählt hat. Das sind so kleine Worte, die aber ein großes Gewicht haben und die wir verinnerlichen müssen. Durch Jesus wurde unser Leben geändert. Wir wurden befreit und in eine neue Beziehung zu Gott gestellt. Jesus hat diese Situation perfekt gemacht. Und darum haben wir eine Lebensbasis, die hält. Und auf dieser Grundlage sprießt eine andere Frucht als aus der alten. Aus ihr erblüht eine neue Geschichte mit Jesus. Alles, was wir dabei bedenken müssen, hat Jesus so formuliert. Bleibt in mir. Ich bleibe in euch. Und konkret sieht das so aus. Christus bleibt in uns, indem seine Worte in uns bleiben. Jesu Worte wollen nicht nur immer wieder gehört sein. Sie wollen bleibend von uns aufbewahrt sein. Sie sind der Kraftstoff. Lest mal in den alten Propheten, was das Wort Gottes für Jeremia und für Jesaja war. Süß wie Honig. Das ging runter wie Öl, das Wort Gottes. Tolle Bilder, die da verwandt werden. Und seine Worte sind mein Kraftstoff, den ich benötige, um den Tag durchzustehen. Und diese Worte wollen mit uns durch den Alltag gehen. Seine Worte sind die helfende, tröste, weckende Stimme, die nie verstummt. Seine Worte sind auch reinigende Kraft. Es gibt keine bessere Zusage für ein fruchtbares Leben als die drei Worte, ihr seid rein. Lass dir diese Worte von niemandem durchstreichen oder wegnehmen. Ihr seid rein. Ihr gehört schon zu den guten Reben. So steht es in der Hoffnung für alle. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder wer sich von mir trennt, kann nichts ausrichten, meint Jesus ja auch noch. Auch nicht das Beten. Nur das Gebet, das in Christus gebeten wird, trägt die Verheißung, ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und in Jesus beten, das ist nicht der Satz, den ich auch manchmal höre nach jedem Gebet, in Jesu Namen beten wir. An dieser Stelle wird deutlich, bleiben in Christus wird nur in einer festen Lebensordnung mit Jesus durchgeführt. Der Gelegenheitshörer, der Gelegenheitsbeter ist kein Bleibender in Christus. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Worauf es ankommt, ist der ständige Kontakt mit Jesus. Im Kontakt mit Jesus tragen wir viel Frucht. Sie wird zu sehen sein, auch wenn sie sich in aller Stille entwickelt. Jesus hat das Bild vom Weinstock nicht nur wegen der Stille, in der sich Frucht bildet, genommen. Der Wein ist in der Heiligen Schrift ein Bild der Freude. Der Wein erfreut des Menschen Herz. Psalm 104, Vers 15. Ich hatte Kanadier als Lehrer. Die waren alle im Blauen Kreuz. Alkohol war verpönt. Und ich habe dann auch immer wieder gefragt, wie gehen Sie mit solchen Stellen um in der Heiligen Schrift? Und mein Studienfreund Roland und ich haben dann in Jeremia 23 steht das, denke ich. Da wird davon berichtet, dass im Himmel einmal ein großes Festmahl gegeben wird. Fettes Fleisch und siebenfach geläuterter Wein. Und wir haben es uns schon eingebildet in unseren Gedanken. Wir gehen dann mit einem weißen Handtuch über unserem Ärmel und präsentieren Onkel Ernie Wein im Himmel. Der Wein erfreut des Menschen Herz. Und darin suchen die Menschen auch immer noch Freude heute, nicht? Wer Kummer hat, hat auch Likör. Nicht der Rebensaft gibt euch die rechte Freude, sondern ich, sagt Jesus mit dem Wort, ich bin der wahre Weinstock. Dein Leben ist mit Freude erfüllt, weil es mit mir gefüllt ist. Und das wünsche ich dir in der kommenden Woche und alle Wochen darüber hinaus, dass das so im Bewusstsein bleibt. Du bist mit Jesus Christus erfüllt. Amen.